ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Ich bin Ann-Christin Schenten. In der Lausitz war in den vergangenen Wochen viel Unsicherheit angesagt. Bundeswirtschaftsministerin Katherine Reicher hatte nämlich erstmal nur angekündigt, in Süddeutschland Gaskraftwerke zu bauen. Bei einem Besuch am Kraftwerk Schwarze Pumpe stellte sie aber heute klar, auch die Lausitz soll in Zukunft wasserstofffähige Gaskraftwerke bekommen. Vom Besuch der Ministerin in Schwarze Pumpe berichtet Reporter Daniel Friedrich.
Als sich am Mittag rund 100 Beschäftigte des Kraftwerksbetreibers LEAG vor den Werkstoren in Schwarze Pumpe treffen, sind ihre Erwartungen an den Besuch der Ministerin nicht besonders groß.
Wir sind selber gespannt, wie sich unsere Ministerin positionieren wird, gerade im Hinblick auf den Südbonus. Da schauen wir mal, was da heute rauskommt.
Da wir aktuell, was wir aus der Politik erleben, keine konkreten Zusagen bekommen, glauben wir nicht wirklich. Aber wir wollen hier ein Zeichen setzen und ein Statement abgeben, wie wir zur Region stehen und was wir hier wollen.
Wir wollen eine Perspektive hier haben in der Region. Und das ist auch schon was, was wir uns wünschen, dass es halt einfach bundesweite Chancengleichheit ist für neue Kraftwerke. Und ich denke mal, da erwarten wir schon irgendwie eine Message von ihr.
Mit Gewerkschaftsfahnen, Bannern und Gaskraftwerk jetzt Aufschriften auf Sonnenbrillen begrüßen die Kraftwerker schließlich Katharina Reiche. Sie wird von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke begleitet. Beide laufen durch die Spalier stehenden Mitarbeiter dem Kraftwerkseingang entgegen, schütteln einzelne Hände, tauschen ein paar Worte aus. Die Stimmung ist friedlich, doch die Choreografie soll Eindruck machen. Noch bevor die Politiker mit Kraftwerksvertretern ins Gespräch kommen, ist eine kurze Pressekonferenz geplant. Wirtschaftsministerin Reiche hat offenbar vor, ihre Äußerungen von vor 2 Monaten etwas gerade zu rücken. Vor den Kameras von Dutzenden Journalisten stellt sie klar:
Was ganz wichtig ist für die Region hier, Gaskraftwerke in der Lausitz werden gebraucht. Und sie werden auch gebaut und wir werden dafür sorgen, dass die Ausschreibungsbedingungen so sind, dass sie investieren können.
Nicht erst nach dem Kohleausstieg 2038 soll investiert werden, sondern schon heute soll damit begonnen werden, schiebt sie nach. Aber wie? Der Um- und Neubau von Gaskraftwerken muss ausgeschrieben werden. Dazu sind Absprachen mit der EU nötig, auch nach welchen Kriterien sich Unternehmen für Fördermittel bewerben können. Die sollen so gestaltet sein, dass auch die LEAG einen Zuschlag bekommt, versichert Reiche. Allerdings:
Das Ausschreibungsdesign muss so sein, dass wir vor allem preiseffiziente Gebote haben werden. Wir wissen, dass wir im Süden Engpässe haben. Und hier vor allem die Netzzustandssituation unter größter Anspannung ist.
Es bleibt also dabei, der Süden soll, in welcher Form auch immer, bevorteilt werden. Und die neuen Kraftwerke, insbesondere der Wasserstoff selbst, müssen bezahlbar sein.
Und da kann auch eine Bundesregierung nicht alleine den Markt bestimmen. Wir brauchen die europäischen Regelungen, weil wir ansonsten die Preise für Wasserstoff oder dann für Gas so hoch setzen, dass ich ein Wasserstoffkraftwerk nicht im Markt rechnen würde.
Auch wenn die Zusage für die Lausitz also noch einige unbekannte Variable enthält, zeigt sich Thoralf Smith, der Betriebsratschef in Schwarze Pumpe, fast schon euphorisch.
So klar, wie das Frau Reiche heute gesagt hat, es wird hier am Standort und an anderen Standorten der LEAG Gaskraftwerke geben, hat es noch nie jemand gesagt. Also wir sind sehr zufrieden.
Und noch etwas stimmt ihn optimistisch. Den von den Lausitzern geforderten Transformationsbonus für Regionen, die sich wie die Lausitz gerade im Umbruch befinden, will die Ministerin weiter überdenken. Für viele Kraftwerke in Schwarze Pumpe ist schon das ein Grund, heute mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen.
Die Lausitz bleibt also auch nach dem Kohleausstieg Energieregion. Vom Kraftwerk blicken wir nun zur Deutschen Bahn. Letzten Freitag haben ja die Bauarbeiten auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hamburg begonnen. 9 ganze Monate müssen Fahrgäste mit längeren Fahrzeiten oder Schienenersatzverkehr zurechtkommen. Heute am ersten Arbeitstag mit Pendlerverkehr hat die Deutsche Bahn dann direkt mal eine erste Bilanz gezogen, wie es so läuft. RBB24-Reporterin Helena Dehler berichtet.
Die Sprecherin der Deutschen Bahn, Anja Bröker, steht zufrieden vor den Journalistinnen und Journalisten am Bahnhof Wustermark. Hinter ihr fahren die lila Ersatzbusse. Bröker sagt, dank guter Planung läuft das alles bisher ganz gut.
In den Knotenbahnhöfen waren auch extra Kolleginnen und Kollegen von uns im Einsatz, um zu helfen, um die Wege zu finden. Wir haben ja eine gut ausgeschilderte Strecke zu den Haltestellen, die neu hier gebaut wurden, zum Beispiel hier in Wustermark. Und unser erster Eindruck ist, es ist gut angelaufen.
Ecovista ist das Busunternehmen, das den Schienenersatzverkehr stemmt. Auf 28 neu geplanten Buslinien sind 170 Busse im Einsatz. Dafür musste Geschäftsführer Michael Bader erstmal die Fahrer finden.
Wir haben 500 Fahrer rekrutiert aus Deutschland und Europa. Und die Unterbringung erfolgt entlang der Strecke an unseren 7 Betriebsstandorten.
Eine, die sich heute auf den Schienenersatzverkehr eingelassen hat, ist Gerda Zabrowski. Sie ist von Brieselang nach Wustermark gefahren. Das hat gut geklappt.
Also ich bin zeitig los, wie immer. Es hat sehr doll geregnet heute früh. Und es ist alles gut gegangen. Also ich bin 25 Minuten länger unterwegs gewesen, aber Anschlüsse haben geklappt.
Sie ist zufrieden, zumindest heute.
Ja, bis jetzt ja. Ich bin das erste Mal gefahren. Fragen Sie mich mal in 14 Tagen.
Immerhin, wenn die 9 Monate Schienenersatzverkehr durch sind, soll es 5 Jahre lang auf dieser Strecke keine Baustelle mehr geben.
Sagt Helena Dehler, unsere rbb24-Reporterin. Nochmal nach Brandenburg. Bei den Brandenburger Linken ist ein Streit entbrannt. Und zwar um die Frage, ob der linken Politiker Andreas Büttner, der Antisemitismusbeauftragter des Landes ist, noch auf Parteilinie ist. 9 Linke fordern, dass Büttner aus der Partei ausgeschlossen wird, wegen seiner israelfreundlichen Haltung. Doch Büttner weist die Kritik zurück. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
In den sozialen Medien und auch sonst macht Andreas Büttner aus seiner Meinung keinen Hehl. Er ist gegen die Anerkennung eines Staates Palästina, gegen das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge und gleichzeitig für Waffenlieferungen an Israel. All das liegt fernab der Parteilinie der Linken. Deshalb müsse Büttner auch ausgeschlossen werden, fordern 9 Genossen aus verschiedenen Bundesländern in ihrem Antrag. Doch Büttner selbst sieht keinen Grund, die Linke zu verlassen.
Naja, die Frage ist doch immer, ob es genug Schnittmengen gibt mit einer Partei, um in dieser Partei zu bleiben. Und das habe ich immer gesagt, die gibt es. Aber ich habe außenpolitisch andere Vorstellungen. Ich bin kein Freund von grundsätzlichen Waffenlieferungen. Aber ich finde, wenn man einen Staat hat, der von mehreren Seiten angegriffen wurde, dann ist man durchaus auch, wenn man es ernst meint, mit Verantwortung gegenüber diesem Staat und mit Staatsräson, durchaus auch in der Lage, Waffen zu liefern. Und man kann die Diskussion so oder so führen, aber das heißt ja nicht, dass eine Partei diese Diskussionsbreite nicht aushalten darf.
In einem Parteitagsbeschluss wirft die Linke Israel vor, die Palästinenserinnen und Palästinenser gezielt auszuhungern, ein Völkerrechtsverstoß. Manch ein Linker stellt im nächsten Schritt auch das Existenzrecht Israels in Frage. Und das dürfe nicht sein, sagt Andreas Büttner, auch als Antisemitismusbeauftragter.
Der israelbezogene Antisemitismus ist eine der stärksten antisemitischen Formen, die wir gerade haben. Das heißt im Übrigen, und das will ich gerne deutlich sagen, nicht, dass man nicht eine israelische Regierung kritisieren darf. Ich finde, diese israelische Regierung muss man sogar kritisieren. Das ist meine persönliche Meinung. Aber es hört immer dann auf, wenn der Staat delegitimiert wird, wenn es Doppelstandards gibt oder ähnliches. Und das beobachte ich nicht nur in meiner Partei, das gibt es in vielen Parteien.
Auch linken Landeschef Sebastian Walter erkennt in einigen Aussagen Büttners deutliche Unterschiede zum Parteiprogramm der Linken. Dennoch müsse die Partei das aushalten, findet er.
Solche inhaltlichen Auseinandersetzungen werden in unserer Partei aber auf Parteitagen geklärt und nicht durch Ausschlussanträge. Deshalb halte ich diesen Antrag für auch wirklich tatsächlich absurd. Da kann man zu einzelnen Sätzen und einzelnen Worten von Herrn Büttner stehen, wie man will. Aber ich will nicht Mitglied einer Partei sein, die nur noch die reine Lehre vertritt und jeder, der eine andere Sichtweise hat, außer schwarz oder weiß, dann hier mit Ausschlussanträgen zu rechnen hat. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass dieser Ausschlussantrag keinen Erfolg haben wird.
Wenn doch, dann wäre das der erste Parteiausschluss seit langem. Darüber entscheiden wird die Landesschiedskommission der Linken in den nächsten Wochen.
Das war der Beitrag von Amelie Ernst. Wir bleiben in Brandenburg, genauer schauen wir nach Kramnitz. Der Name steht für das ehemalige Kasernengelände der Roten Armee, das zu einem ganz neuen Stadtgebiet für Potsdam ausgebaut wird. Seit über 10 Jahren läuft dieses Projekt schon. Heute wurde es eröffnet. rbb24-Reporter Ivo Ziemann.
Eröffnung, das bedeutet im Fall Kramnitz jetzt nicht Umzugswagen vor den Häusern und Gardinen an den Fenstern. Das Gelände, so groß wie 22 Fußballfelder, hat immer noch viel freie Fläche, jede Menge halb- oder gar nicht sanierte Kasernengebäude und Kräne und Bagger auf den Wegen. Darüber täuscht auch nicht die entspannte Musik bei der Eröffnung hinweg. Für Potsdams Baubeigeordneten Bernd Rubelt ist das auch okay so.
Dass hier nach wie vor Baulärm ist, beruhigt mich sehr stark, weil das heißt, hier werden die Wohnungen fertiggestellt, die wir auch dringend in Potsdam brauchen.
Etwa 10.000 3000 Menschen sollen hier mal wohnen, einkaufen, arbeiten und zur Schule gehen. Und die Schule ist tatsächlich auch das erste fertige Gebäude. Ab September lernen hier 4 siebte Klassen, noch lange bevor die erste Wohnung bezogen wird. Das ist dann Ende des Jahres soweit, sagt Bürgermeister Burkhard Exner. Anschauen kann man sich das aber jetzt schon.
Man kann im Grunde ab heute, kann man sich das ganze Gelände angucken. Man kann natürlich nicht überall rauf oder rein, dass man jetzt wirklich aufs Gelände raufkommt und zwar von vorne von der B2 aus.
Oder per Bus quer durch, denn auf den frisch fertiggestellten Straßen rollt in diesen Minuten der erste Bus der neuen Linie von Wustermark nach Potsdam durch Kramnitz, sagt Bert Nicke, Geschäftsführer der Pro Potsdam.
Ja, wir stehen jetzt hier an der Haltestelle, klar. Kramnitzer Tor heißt die Haltestelle, müssen sich alle Potsdamerinnen und Potsdamer erstmal dran gewöhnen, aber das ist jetzt der neue Halt in Kramnitz. Also ab September werden da ganz sicher viele Schüler und Schülerinnen aussteigen. Und dann später eben auch die Leute, die hier wohnen und arbeiten.
Noch gibt es ja nicht viel am Kramnitzer Tor, aber die Entwicklung an der langen Hauptstraße durch Kramnitz ist ja auch längst noch nicht abgeschlossen, sagt Bernd Rubelt.
Wir werden auch die Grünanlagen voranbringen. Dort wird es einen Wettbewerb geben. Und dort wird, denke ich, zu Ende der 20er Jahre dann auch die große zentrale Parkanlage entstehen.
Außerdem Sportplätze, Kitas, eine weitere Schule und viele, viele Wohnungen. Genau da, wo jetzt noch Baustelle zum Anschauen ist.
Der Bericht von rbb24-Reporter Ivo Ziemann. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt, und in der ARD-Audiothek.